Liebe Hede, alle Pakete vollinhaltlich bestens dankend erhalten. Grüße euch voll unbeschreiblicher Sehnsucht.
Das schreibt die Jüdin Alice Licht am 26.03.1943 heimlich aus dem Lager Theresienstadt an eine Frau mit dem Spitznamen Hede. Ihre liebevollen Worte sind verbotenerweise handschriftlich auf einer vorgedruckten Postkarte ergänzt. Eigentlich hätte Alice Licht nur förmlich den Erhalt der Sendungen bestätigen dürfen. Sie richtet die Zeilen voll unbeschreiblicher Sehnsucht an Hedwig Purschütz. Die Karte ist eine der ganz wenigen erhaltenen privaten Quellen zu dieser besonderen Frau. Und ein kurzes Aufblitzen der heimlichen Innigkeit zwischen einer Verfolgten und ihrer Verbündeten im gemeinsamen Kampf gegen den Völkermord der Nationalsozialisten.
Hedwig Purschütz gehört zu einem Netzwerk aus Helferinnen und Helfern in Berlin, das 1943 mehr als 150 Pakete mit Lebensmitteln befüllt und nach Theresienstadt verschickt. Letztlich retten die Sendungen Alice Licht und rund 25 weitere internierte Menschen vor dem Verhungern im Lager.
Haferflocken, Zwieback, Sirup, Fleisch, Speck, Eier.
Solch wertvolle Waren im Kriegsjahr 1943 überhaupt noch aufzutreiben und zusammenzusparen, das ist eine Leistung, die man sich aus heutiger Perspektive kaum bewusst macht. Doch gerade Hedwig Purschütz ist wie gemacht für solche Herausforderungen. Heute könnte man die im Jahr 1900 in Schöneberg geborene Frau als Street Smart bezeichnen.
Sie lebt Anfang der 1940er allein in einer kleinen Wohnung in Berlin-Mitte, arbeitet offiziell als Schreibkraft, ihr Mann Walter ist im Krieg. Anschaffen, wie früher, geht sie nun nicht mehr regelmäßig. Doch in der halbseidenen Welt um den Alexanderplatz bewegt sie sich wie ein Fisch im Wasser.
Es ist eine Mischung aus Kleingewerbe, Kleinkriminalität. Man hält zusammen, man kennt sich.
So beschreibt der Historiker Professor Johannes Tuchel ihr Milieu.
Bei Frau Purschütz konnte man alles kaufen. Von Lebensmitteln bis zum Radio und alten Betten.
Hedwig Purschütz Schwarzmarktgeschäfte sind etwas, woran sich eine weitere von ihr unterstützte Jüdin auch später noch genau erinnert. Anneliese Bernstein findet 1943 als junges Mädchen gemeinsam mit ihrer sehbehinderten Zwillingsschwester Marianne in Hedwig Purschütz Wohnung Unterschlupf. So entgehen die beiden mitten in Berlin der Deportation in die nationalsozialistischen Vernichtungslager. Sie werden von ihrer geschickten Helferin nicht nur versteckt, für Monate, in einer 1,5-Zimmer-Wohnung, sondern auch mit Lebensmitteln versorgt. Ohne Lebensmittelmarken und mitten im Krieg. Johannes Tuchel.
Sie hat unter wirklich großem persönlichen Risiko Verfolgten geholfen, in unterschiedlichster Art und Weise. Ein mutiger Mensch ohne Rücksicht auf das eigene Wohlbefinden, ohne Rücksicht auf das Risiko, das sie einging.
Hedwig Purschütz ist mit allen Wassern gewaschen. Und genau das setzt sie ein. Für verfolgte Jüdinnen und Juden und damit gegen das NS-Regime. Mit den von ihr beschafften Waren werden auch Männer der Gestapo bestochen. Sie organisiert Ausweise und Verstecke.
Ihr Widerstand ist unkonventionell, einfallsreich, vielgestaltig und lebensgefährlich. Letztlich bringt er sie ins Gefängnis. Doch das vielleicht bitterste Kapitel ihres Lebens wartet noch auf sie. Als der Krieg vorbei und der Nationalsozialismus offiziell abgeschafft und verworfen ist.
Hedwig Purschütz stammt aus einfachen Verhältnissen in Schöneberg. Ihr Vater ist Brauer von Beruf. Sie besucht eine Handelsschule und wird Stenotypistin, arbeitet unter anderem bei der Barmer Ersatzkasse. In Zeiten des wirtschaftlichen Niedergangs der 1920er Jahre beginnt sie Geld als Prostituierte im Umfeld des berüchtigten Alexanderplatzes zu verdienen. Viel mehr ist über ihr Leben in jener Zeit nicht bekannt. Außer, dass sie 1934 zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt wird, wegen Erpressung. Damit ist sie vorbestraft, was ihre späteren Aktionen noch gefährlicher machen wird.
Irgendwann um 1940 muss sie, wohl über ihre Schwarzmarktgeschäfte, auf den Bürstenfabrikanten Otto Weidt gestoßen sein, der sich im gleichen Milieu wie sie bewegt. Otto Weidt hat da bereits um seine Blindenwerkstatt am Hackischen Markt in Berlin ein Netzwerk von Judenhelferinnen und Helfern aufgebaut.
Es war kein großes Netzwerk. Es werden vielleicht 10, 15 Personen insgesamt zu unterschiedlichen Zeiten gewesen sein, die Otto Weidt geholfen haben, die in mehr oder weniger lockerer Verbindung gestanden haben und die zum Teil auch nicht einmal voneinander gewusst haben,
erklärt Johannes Tuchel. Das Netzwerk tritt vor allem nach Beginn der Deportation der Berliner Juden ab Herbst 1941 in Aktion.
Was Otto Weidt gemacht hat, war eine Besonderheit, ganz eindeutig. Die Vielzahl der Menschen, die er und seine Mitstreiter geholfen haben, das finden Sie in Deutschland nicht noch ein zweites Mal.
Otto Weidt ist Anarchist und Draufgänger, der auch nicht davor zurückscheut, Umgang mit Männern der Gestapo zu pflegen und sie zu bestechen, wenn er seine Leute so beschützen kann.
Hedwig Porschütz steigt in Weidts Netzwerk ein und ist ab 1943 offiziell als Schreibkraft bei ihm angestellt, vermutlich zur Tarnung ihrer eigentlichen Tätigkeiten. Zeitzeugen berichten von einer großen Vertrautheit zwischen den beiden. Sie duzen sich und Porschütz betritt Weidts Büro jederzeit ohne Termin und Anmeldung.
Hede, wie sie von uns allen genannt wurde, war immer gehetzt, wenn sie ins Büro von Otto Weidt kam. Keiner war bei diesen Gesprächen dabei. Aber wir wussten, dass es mal um Lebensmittel, ein Versteck oder um Papiere ging. Wie Hede das alles besorgen konnte, wusste wohl selbst Otto Weidt nicht,
berichtet Inge Deutschkron. Als sie 1943 untertauchen will, profitiert auch sie von Hedwig Porschütz' Verbindungen. Denn diese organisiert ihr das Ausweisdokument einer ihr bekannten Prostituierten. Die echte Gertrud Dereschewski erhält im Gegenzug einen Betriebsausweis der Blindenwerkstatt. Einige Monate lang teilen die beiden Frauen sich quasi eine Identität, bis die echte Gertrud in Ungarn von der Polizei aufgegriffen und das Identitätensharing zu gefährlich wird.
Inge Deutschkron überlebt den Krieg. Später emigriert sie nach Israel und kämpft jahrzehntelang dafür, dass Helferinnen wie Hedwig Porschütz nicht völlig vergessen werden.
Ebenfalls über die Blindenwerkstatt lernt Hedwig Porschütz die Zwillingsschwestern Anneliese und Marianne Bernstein kennen. Marianne ist sehbehindert und arbeitet zunächst für Otto Weidt, bis auch die Schwestern sich gezwungen sehen, in die Illegalität zu wechseln. Hedwig Porschütz versteckt die beiden ab Januar 1943 in ihrer kleinen Mansardenwohnung in der Alexanderstraße. Wohlgemerkt direkt gegenüber dem Berliner Polizeipräsidium.
Das ist nicht nur lebensgefährlich, sondern auch logistisch komplex. Hedwig Porschütz muss die Schwestern komplett versorgen. Auch muss sie deren ständige Anwesenheit vor den anderen Hausbewohnern so weit wie möglich geheim halten und sie den bei ihr Ein- und Ausgehenden erklären.
Frau Porschütz stellte Anneliese ihren Bekannten als ihre Nichte vor, Marianne als deren Freundin. Die Regel war, dass Marianne nach Hause gehen musste, wenn abends Besuch kam. Während der Bombenangriffe blieben die Mädchen eingeschlossen in ihrem Zimmer. Denn auf der Liste des Luftschutzwartes waren nur Hausbewohner eingetragen, die den Schutzraum aufsuchen durften.
Es ist ein wilder Mix an Menschen in der engen Wohnung. Denn Hedwig Porschütz empfängt wohl auch in den 1940ern noch den ein oder anderen Stammfreier bei sich zu Hause. Die Prostituierten, denen sie zudem ihre Räumlichkeiten zur Arbeit zur Verfügung stellt, sind sehr nett zu den Anfang 20-jährigen Mädchen, so erinnert sich Anneliese Bernstein später. Was wiederum die Mädchen über die Peitschen und ähnlichen Marterinstrumente denken, die in Anneliese Bernsteins Erinnerung in der Wohnung herumliegen, das wissen wir nicht. Wenn es in dieser ungewöhnlichen Konstellation nötig war, hat sich Hedwig Porschütz jedenfalls vor ihre Schützlinge gestellt.
Es blieb nicht aus, dass einer der Kunden der Frau Porschütz sich in Anneliese verguckte. Frau Porschütz stellte sich sofort schützend vor Anneliese und protestierte: Das kannst du nicht machen. Das ist doch meine Nichte, rief sie sehr energisch aus. Mit viel Mühe gelang es, den Mann aus dem Haus zu bugsieren. Um ganz sicher zu sein, dass er nicht wiederkäme, begleitete sie ihn bis vor die Haustür.
So gibt Inge Deutschkron wieder, was Anneliese Bernstein ihr berichtet hat.
Hedwig Porschütz muss eine nervenstarke, unerschrockene Person gewesen sein. Denn im März 1943 wird es in ihrer Wohnung sogar noch enger.
Einmal erfuhr Frau Porschütz von zwei Frauen, die ihr Versteck verloren hatten und nun in der Stadt herumirrten. Sie nahm die beiden, eine Tante mit ihrer Nichte, sofort auf. Die beiden schliefen mit den Bernstein-Mädchen in einem Bett.
Lucy Ballhorn und ihre Tante Grete Selig sind einige Wochen, die Bernstein-Mädchen etwa ein halbes Jahr bei Hedwig Porschütz untergeschlüpft, als eine Polizeiaktion in einer anderen Wohnung des Hauses die Notgemeinschaft aufschreckt. Was bei der Durchsuchung der anderen Wohnung genau passiert, darüber gibt es unterschiedliche Aussagen. Doch gesichert ist, dass dabei eine jüdische Frau zu Tode kommt.
Der Vorfall bringt das Zusammenleben der Frauen im vierten Stock zu einem Ende. Die Situation wird zu gefährlich. Hedwig Porschütz besorgt für die Frauen neue Verstecke. Tante und Nichte etwa bringt sie bei ihrer eigenen Mutter in Schöneberg unter. Auch versorgt sie die Frauen teils weiter mit Lebensmitteln.
Dass letztlich drei der vier Frauen den Nationalsozialismus überleben, daran hat Hedwig Porschütz großen Anteil. Was genau sie antreibt zu helfen, dazu fehlen uns alle Quellen. Klar ist nur, Hedwig Porschütz ist eine unerschrockene Unterstützerin verfolgter Juden und Jüdinnen, wie es sie im Nationalsozialismus wenige gibt.
Die meisten Deutschen sehen weg, wenn ihre jüdischen Nachbarn deportiert werden. Manch einer macht sich noch über deren zurückgelassenes Hab und Gut her. Johannes Tuchel.
Wenn Sie sich mal die Zahlen vergleichen, wir gehen heute etwa aus, dass es auf dem Gebiet des Deutschen Reiches etwa 20.000 Personen gegeben hat, die Jüdinnen und Juden geholfen haben. Dann stellen Sie mal diese Zahl gegenüber den 80 Millionen, die die Bevölkerung des damaligen Deutschen Reiches so ungefähr ausgemacht haben. Dann wird deutlich, welch exzeptionelles Verhalten das gewesen ist.
Die weit gefächerten Schwarzmarktgeschäfte von Hedwig Porschütz, die den von ihr Unterstützten so sehr helfen, sollten ihr letztlich zum Verhängnis werden. Einer ihrer Bekannten wird im Mai 1944 festgenommen. Er hat in mehreren Metzgereien versucht, mit Fleischmarken von Hedwig Porschütz insgesamt 10 Kilogramm Speck zu kaufen. Auch wenn die Polizei nicht restlos aufklären kann, wie genau Hedwig Porschütz sich die Marken und auch die in ihrer Wohnung sichergestellten Waren verschafft hat, als bezugsberechtigt kann sie nicht gelten. Sie wird am 2.10.1944 vom Sondergericht III beim Landgericht Berlin unter Berufung auf die Kriegswirtschaftsverordnung zu einer Haftstrafe von 1,5 Jahren verurteilt. Im Urteil kommentieren die Richter auch ihren Lebenswandel.
Frau Porschütz ist eine Frau, die in früheren Jahren gewerbsmäßig der Unzucht nachgegangen ist. Sie hat auch bis in die neueste Zeit hinein wahllos Umgang mit Männern unterhalten, obwohl sie seit Anfang vorigen Jahres eine Stellung als Stenotypistin innehat und dadurch ein geregeltes Einkommen bezieht.
Diese abfälligen Zeilen sollten ihr noch mehr schaden, als Hedwig Porschütz je hätte denken können.
Die Zeit bis Ende des Krieges verbringt sie in unterschiedlichen Haftanstalten, wie Johannes Tuchel recherchiert hat. Er hat sich mit Hedwig Porschütz' Biografie so intensiv befasst wie kein zweiter. Wenige Tage vor Kriegsende, davon geht er aus, kommt sie in Niederschlesien, im heutigen Polen, aus einem Außenlager des KZs Großrosen frei. Man gibt ihr 10 Reichsmark. Hedwig Porschütz macht sich auf den Heimweg.
Es war entsprechend so, dass sie erst dann 6 Wochen später wieder in Berlin ankam. Sie war ausgebombt. Das Haus in der Alexanderstraße 5 stand nicht mehr. Sie hatte buchstäblich nichts mehr, als sie wieder in Berlin eintraf.
Hedwig Porschütz' Existenz ist vernichtet. Sie kommt zunächst bei ihrer Mutter unter. Sie und ihr aus dem Krieg zurückgekehrter Mann Walter sind beide chronisch krank und nicht voll arbeitsfähig. Das Paar lebt in drückender Armut. Doch eine Hoffnung scheint auf. Im Oktober 1956 beantragt Hedwig Porschütz eine Anerkennung als politisch Verfolgte beim Entschädigungsamt Berlin. Sie hofft auf eine kleine finanzielle Unterstützung.
Und da fängt jetzt in der Nachkriegszeit auf unterschiedlichen Ebenen an, das Ganze skandalös auch wirklich zu werden.
Das Entschädigungsamt prüft Hedwig Porschütz' Antrag, dem auch die Aussagen von 4 Zeugen ihrer Hilfstätigkeiten beiliegen, und lehnt über 2 Jahre nach Antragstellung ab. Aus zweierlei Gründen, wie aus der Akte zu erfahren ist. Zum einen sei generell Hilfe für verfolgte Jüdinnen und Juden
kein Widerstand gegen den Nationalsozialismus, da solche Taten nicht geeignet sind, ein Regime zu unterhöhlen.
Die Entschädigungsbehörde verweigert anzuerkennen, wie deutlich sich die Helferinnen und Helfer von Verfolgten gegen das NS-Regime gestellt haben.
Die Nationalsozialisten wollten so viele Jüdinnen und Juden ermorden, wie es nur irgend geht. Alle, die versucht haben, Jüdinnen und Juden zu retten, haben die Ideologie im Kern und damit auch das Regime in seinem Kern getroffen.
So Johannes Tuchel.
Aber entsprechend ist es so gewesen, dass sie eben keine Entschädigung bekam.
Dass Hilfe für Verfolgte in der bundesrepublikanischen Gesellschaft jahrzehntelang nicht als Widerstand anerkannt wird, führt übrigens auch dazu, dass sich die historische Forschung in diesem Bereich verzögert. Der sogenannte Rettungswiderstand in Deutschland ist in der Öffentlichkeit bis heute wenig bekannt. Ein Grund dafür, warum wir über Menschen wie Hedwig Porschütz so wenig wissen. Gleichzeitig steht die damalige Weigerung, Hilfsaktionen für Verfolgte zu ehren, auch im Kontext einer generellen Abwehr in den Nachkriegsjahrzehnten, Widerstand gegen das NS-Regime positiv einzuordnen oder auch nur wahrzunehmen.
Das kam natürlich auch noch hinzu. Selbst wenn es als Widerstand angesehen worden wäre, dürfen wir ja nicht vergessen, dass auch der Widerstand gegen den Nationalsozialismus als etwas betrachtet wurde, was lange Zeit als Verrat angesehen wurde.
Eine Erklärung dafür ist, dass die Deutschen zu Lebzeiten von Hedwig Porschütz nicht gerne vor Augen geführt bekommen wollen, dass Widerstand durchaus möglich war. Johannes Tuchel.
Sie hat Juden geholfen, das haben nur die wenigsten getan. Das wäre dann eine Herausforderung an jeden Einzelnen gewesen. Warum hast du eigentlich keinen Juden geholfen? Was hast du eigentlich gemacht? Warum hast du eigentlich weggeguckt? So, warum sollte man dann Hedwig Porschütz ehren? Psychologisch erklärbar, trotzdem in der Rückschau unfassbar.
Die Entschädigungsbehörde stößt bei der Bearbeitung des Antrags von Hedwig Porschütz auch auf ihre Verurteilung durch das NS-Sondergericht von 1944. Der Sachbearbeiter liest darin etwas von gewerbsmäßiger Unzucht und wahllosem Umgang mit Männern.
Dann schlagen die Vorurteile, die die Nachkriegszeit prägten, voll durch.
Obwohl die Ablehnung ihres Antrags ohnehin feststeht, meint der entrüstete Sachbearbeiter auch vermerken zu müssen, dass die alten Strafakten über Hedwig Porschütz
auf ein derartig niedriges sittliches und moralisches Niveau schließen lassen, dass auch bei einer in diesem Falle sowieso aus sachlichen Gründen nicht erfüllten Voraussetzung für eine Anerkennung diese nicht gegeben wäre. Eine Anerkennung als politisch oder rassisch Verfolgte stellt ein Ehrendokument dar und kann nur für entsprechende Persönlichkeiten ausgestellt werden.
Völlig unhinterfragt folgt das Entschädigungsamt also der Einschätzung eines nationalsozialistischen Sondergerichts und rümpft die Nase über eine Frau, die in einer lebensbedrohlichen Situation Menschenleben gerettet hat, weil sie als Prostituierte gearbeitet und vermeintlich die falschen Sexualpartner hatte. Hedwig Porschütz selbst erfährt nichts von ihrer nun abermals aktenkundigen Herabwürdigung und kann somit nicht einmal Stellung beziehen.
Im Oktober 1958 unternimmt sie einen weiteren Versuch, Unterstützung zu erhalten. Sie reicht einen Antrag auf Beihilfe aus dem Fonds Unbesungene Helden beim Berliner Innensenator ein. Dieser Fonds ist ein verhältnismäßig früher und in der Bundesrepublik lange vereinzelt dastehender Versuch, Menschen zu ehren und zu unterstützen, die Verfolgten der NS-Zeit geholfen haben.
Frau Porschütz käme für eine Anerkennung aus der Aktion Unbesungene Helden ohne weiteres in Frage,
vermerkt die zuständige Sachbearbeiterin diesmal. Doch gibt es ein bitteres Aber. Denn auch diese Sachbearbeiterin meint, aus dem alten NS-Urteil empörende Wahrheiten über Hedwig Porschütz ablesen zu können. Nämlich, wie sie es formuliert,
dass die Begleitumstände zur Beschaffung der Lebensmittel auf ein derart niedriges sittliches und moralisches Niveau der Frau Porschütz schließen lassen, die nach hiesigem Dafürhalten eine Ehrung durch die Aktion für ausgeschlossen halten lassen.
Das NS-Urteil hält man offensichtlich für einen verlässlichen und ausreichenden Beweis dafür, dass Hedwig Porschütz keine Ehrung verdient hat. Dass darin von einem wahllosen Umgang mit Männern die Rede ist, scheint für den Fonds viel schwerer zu wiegen als die Tatsache, dass Hedwig Porschütz Menschenleben gerettet hat. Anders gesagt, die Rettung von Leben erscheint weniger wert, weil die Retterin viele Sexualkontakte hatte. Die Menschen, denen Hedwig Porschütz geholfen hat und deren Anschriften dem Amt vorliegen, werden hingegen nicht befragt. Man glaubt schon, alles zu wissen und richten zu können über die Ehrwürdigkeit von Hedwig Porschütz. Ihr wird jede Unterstützung und die Aufnahme in den Kreis der unbesungenen Helden verweigert. Sie erhält auch diesmal nur einen ablehnenden Bescheid, ohne Angabe von Gründen. sodass sie ahnungslos bleibt, warum ihr die Ehrung verweigert wird und auch nichts erwidern kann.
Im April 1959 schreibt Hedwig Porschütz an einen Bekannten in der jüdischen Gemeinde Berlin. Es ist einer der ganz wenigen erhaltenen Briefe von ihr. Darin berichtet sie, dass sie beim Entschädigungsamt Einspruch eingelegt habe.
Weil meine jahrelange Mitarbeit bei meinem Chef Otto Weidt laut Ablehnungsbescheid nicht als Kampf gegen den Nationalsozialismus, ganz im Gegensatz zu den Ausführungen, die während der Woche der Brüderlichkeit im Radio gesendet wurden, angesehen werden kann. Jeder, der diesen Bescheid liest, auch jüdische Angehörige, schütteln den Kopf. Ich weiß weder aus noch ein und bitte Sie zu versuchen, ob Sie mir etwas helfen können.
Hedwig Porschütz' Versuche bleiben alle ohne Erfolg. Sie stirbt im Jahr 1977, in großer Armut und vollkommen vergessen, ohne irgendeine Anerkennung ihrer Taten erlebt zu haben.
Noch bitterer wird ihre Nachkriegsgeschichte, wenn man sie mit der ihrer Richter vergleicht, die sie in der NS-Zeit verurteilt haben. Joachim Wehl etwa, der am Sondergericht an rund 80 Todesurteilen beteiligt war, unter anderem für Taten wie den Diebstahl von Kleintieren oder Plünderung. Er war nach 1945 wieder für die Berliner Justiz tätig und fühlte sich nach eigener Aussage frei von jeder Schuld.
Und erst als man langsam befürchtete, es könnten auch gegen ihn Ermittlungen aufgenommen werden, hat man ihm dann gesagt, er möge doch bitte in den Ruhestand treten. Er hat das dann noch ein bisschen hinausgezögert, damit er auch die volle Pension bekommen würde. Das sind für mich die Dinge, die in der vergleichenden Analyse einfach skandalös sind.
Gemeinsam mit dem damaligen Förderverein für das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt hat Johannes Tuchel veranlasst, dass das Urteil von 1944 gegen Hedwig Porschütz aufgehoben und für sie eine Gedenktafel eingerichtet wurde. Das war 35 Jahre nach ihrem Tod.
Karin Becker erzählte die Geschichte von Hedwig Porschütz. Sie hat im Nationalsozialismus Jüdinnen das Leben gerettet und dabei ihr eigenes Leben gefährdet. Und doch wird sie nach dem Krieg nicht geehrt, sondern verachtet.